Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Ich freue mich, habe immer wieder so den Eindruck, Steinbach ist eine recht lebendige Gemeinde. So auch dieser schöne Brauch, die Kinder auf diese Weise zu verabschieden, aber auch sonst. Ich singe gerne eure Lieder und bin gerne hier, freue mich. Ja, das Thema haben wir schon gehört, Christen und Israel, wie passt das zusammen? Ein spannendes Thema, ein aktuelles Thema, über das wir uns heute Morgen Gedanken machen wollen. Der Preußenkönig Friedrich der Große war nicht gerade ein Freund der Kirchen und er hielt auch nicht allzu viel von Gott und von dem Glauben an Gott. Aber er hatte einen General, den General Zieten, der ein bekennender Christ war, und er fragte den General Zieten: Nennen Sie mir doch einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und Zieten antwortete: Majestät, die Juden. Das war vor über 200 Jahren und ich weiß nicht, was den General Zieten damals bewogen hat, diese Antwort zu geben. Denn stellen wir uns vor, Israel war damals noch längst kein eigener Staat. Es lebten nur ganz wenige Juden in dem heutigen Land Israel. Israel war nach wie vor, wie schon seit Jahrhunderten, zerstreut über die ganze Welt. Trotzdem diese erstaunliche Antwort. Heute ist das Thema dagegen hochaktuell, das Thema Israel. Viele verfolgen die Nachrichten, sind gespannt, was geschieht dort. Besonders seit den Ereignissen um dieses schreckliche Attentat, wir alle erinnern uns. Dann der Krieg in Gaza, der Krieg im Libanon, die Geiseln, die nach wie vor zu einem großen Teil in der Hand der Terroristen sind und so weiter. Wir merken an Israel, da scheiden sich die Geister und die Meinungen gehen diametral auseinander. Auch in unserem Land ist das so. Auch in unserem Land gibt es heftige Meinungen, die gegeneinander stehen. Und auch in der Christen fragen wir uns, wie sollen wir uns gegenüber Israel verhalten? Wie sollen wir dieses und jenes beurteilen? Wie stehen wir zu Israel? Wie sollen wir dieses und jenes bewerten? Christen und Israel, wie passt das zusammen? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen beschäftigen und ich habe dazu drei Punkte. Erstens, Israel kein Volk wie jedes andere. Die Geschichte von Israel beginnt etwa um das Jahr 2000 vor Christus in Mesopotamien, im Zweistromland an Euphrat und Tigris. Da sprach Gott zu einem Mann namens Abraham, und wir alle kennen die Geschichte aus der Bibel. Gott sagte: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 12. Damit begann eine hochaktuelle, eine abenteuerliche, eine einzigartige Geschichte. Den größten Teil der Geschichte kennen wir, weil wir die Geschichten der Bibel kennen. Aber nein, Israel ist kein Volk und kein Land wie jedes andere. Denn es gibt einiges an Israel, was besonders ist und was dieses Volk zu etwas Besonderem macht unter allen Völkern. Schauen wir uns einige Punkte an. Sie glauben an den einen, den lebendigen Gott. Sie glauben an den Gott, der sich selber vorgestellt hat als den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und sie glauben an den Gott, von dem die Bibel uns sagt, dass er jeden Menschen liebt, dass er dich und mich ganz persönlich liebt. Ich weiß kein Volk dieser Erde, ich weiß keine Religion in dieser Welt, die etwas davon zu sagen weiß, dass Gott jeden einzelnen Menschen persönlich liebt. durch Israel, durch den Glauben dieses Volkes, kennen wir den Gott, der uns Menschen ganz persönlich liebt und uns geschaffen hat. Und es gibt viele Geschichten in der Bibel, die uns diesen Gott nahebringen. Wie oft schon haben dich diese Geschichten persönlich angesprochen? Im Kindergottesdienst, in Gottesdiensten, in Predigten, in der stillen Zeit. Das alles also verbindet uns ganz tief mit diesem Volk, mit Israel. Wir stehen sozusagen auf den Schultern des Glaubens dieses Volkes. Und das schafft eine einzigartige Verbindung zwischen uns Christen und dem Volk Israel. Durch die Geschichte dieses Volkes haben wir den lebendigen Gott kennengelernt. Und noch eins, sie sind Gottes erwähltes Volk, wie uns die Bibel berichtet. Salopp ausgedrückt könnte man sagen, Gott legt seine Hand auf die Schultern dieses Volkes und sagt, ihr gehört zu mir. Ihr seid mein Volk. Ihr gehört zu mir. Ich habe euch auserwählt. Ihr seid mein Eigentumsvolk unter allen Völkern dieser Erde. Und genau so ist es geschehen. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen. Das heißt, Gott hat sich verpflichtet, zu diesem Volk zu stehen, ganz gleich, was kommen mag. Das alles ist geschehen um das Jahr 1250 vor Christus. Nachdem Mose sie aus Ägypten geführt hatte, sagt Gott zu Israel, wir lesen es in 5. Mose 7, ihr seid ein heiliges Volk und ihr gehört dem Herrn, eurem Gott. Aus allen Völkern der Erde hat er euch ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht, weil er euch lieb hat. Auch die Begründung ist genial. Nicht, weil ihr ein besonders gehorsames Volk wärt oder weil ihr ein besonders großes Volk wärt oder weil ihr besonders gebildet wärt. Nein, was immer man vielleicht an äußeren Merkmalen hervorholen könnte, nicht das ist der Grund, sondern weil er euch lieb hat. Gott in seiner freien Gnadenwahl hat dieses Volk ausgewählt. Gott erwählt sich ein Volk aus allen Völkern dieser Erde zu seinem Eigentum. Aber warum tut er das? So könnte man fragen. Weil Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan zur Rettung aller Menschen. Gott beruft einen Menschen Abraham, um aus diesem einen Menschen ein Volk entstehen zu lassen. Und Gott erwählt sich ein Volk, um durch dieses Volk seinen Sohn Jesus Christus, den Messias, in diese Welt zu senden. Und Gott sendet seinen Messias, um durch den Messias der Welt seine Rettung anzubieten. Das ist die ganze Geschichte auf den Punkt gebracht. Das ist es, worum es in der Bibel letztendlich geht. Warum ist Israel ein besonderes Volk? Das war unsere Frage. Und noch eine dritte Antwort. Gott hat ihnen großartige Verheißungen gegeben, wunderbare Zusagen, wunderbare Versprechungen. Und die größte Verheißung von allen war, dass er den Messias senden wird. Diese Sehnsucht lebt in ihren Herzen, dass Gott den Messias senden wird, den Retter, den versprochenen Retter. Sie warteten auf den Messias, den Gott versprochen hat, dass er ihn senden wird. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Zweitens, Christen und Israel, gemeinsam glauben wir an das Kommen des Messias. Das verbindet uns Christen mit den Juden, das verbindet uns als Christen mit dem Volk der Juden, mit Israel. Er will den Messias senden und wir warten auf den Messias. Doch als der Messias kommt, was geschieht dann? Der Messias wird geboren, doch Israel erkennt ihn nicht. Israel erkennt ihn nicht. Vor 2000 Jahren geschah in Israel das größte Ereignis, das die Welt bis dahin gesehen hat. Jesus Christus, der Messias, wurde geboren. Gott sandte den Retter, seinen Sohn Jesus Christus. Er wurde nicht in einem Palast geboren, wie manche es vielleicht erwartet hätten, sondern in einem einfachen Stall, in einem kleinen, staubigen Ort namens Bethlehem. Aber welch eine Tragik! Israel erkannte ihn nicht. Und die Frage, die sich damit stellt, ist, war denn alles umsonst? War all das, was Gott sich sozusagen in seinem Plan ausgedacht hatte, vergeblich gewesen? Ist alles hinfällig geworden? Ist die Sendung des Messias letztlich umsonst gewesen? Nein, sie war nicht vergeblich. Denn Jesus ist nicht nur für Israel gekommen, sondern Jesus ist gekommen für die ganze Welt. Er wird zwar in Israel geboren, aber er kommt zum Heil für die ganze Welt. Lesen wir, was die Bibel dazu sagt. 1. Timotheus 2. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur Israel geliebt, sondern die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Abend vor seinem Leiden und Sterben feierte Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl. Als Jesus den Kelch in seinen Händen hielt, da sprach Jesus plötzlich diese bedeutungsvollen Worte. Und die Jünger haben vielleicht ihren Ohren nicht getraut, als sie hörten, was Jesus da sagte. Da sagt Jesus, dieser Kelch ist der Kelch des neuen Bundes, der durch mein vergossenes Blut geschlossen wird. Bund, ja, das kannten sie. Das war doch der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Aber nun sagt Jesus, das ist der Kelch des neuen Bundes, der durch mein vergossenes Blut geschlossen wird. Gott schließt einen Bund mit allen, die an Jesus glauben und die deshalb zu seiner Gemeinde gehören. Das ist ein gewaltiges Wort. So wie Gott damals einen Bund mit Israel geschlossen hat, so schließt Gott jetzt einen neuen Bund, einen Bund mit allen, die an Jesus glauben. Alle, die an ihn glauben, haben Anteil an diesem neuen Bund. Und damit beginnt eine neue Zeit. Damit beginnt die Zeit der Gemeinde. Damit beginnt die Zeit der Mission. Damit beginnt die Zeit der Ausbreitung der guten Nachricht bis an die Enden der Erde. Denn Jesus sendet seine Jünger und sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Doch was ist mit Israel? Moment. Doch was ist mit Israel? Danke, ja. Doch was ist mit Israel? Das ist die Frage. Ist Israel einfach überflüssig? Ist Israel völlig aufgegangen in dem, was Gott, was Jesus an Verheißungen der Gemeinde gegeben hat? Diese Theologie gibt es übrigens auch und sie ist bis heute sehr dominant, gerade auch im Raum der evangelischen Kirche. Man sagt, oder sie war es lange im Raum der evangelischen Kirche, man sagt, die Verheißungen sind aufgegangen in der Gemeinde, im Neuen Bund. Ist es das, was die Bibel sagt? Aber zuerst einmal wenden wir uns Israel zu und fragen, wie ging es dann mit Israel weiter? Für Israel begann damals die schwerste Zeit in seiner Geschichte. In der Zeit der Römer, kurz nach der neutestamentlichen Zeit, im Jahr 66 nach Christus, machten die Israeliten einen politischen Aufstand gegen die Römer. Neutestamentliche Zeit ungefähr bis zum Jahr 40, 50 nach Christus, die Briefe des Paulus. Im Jahr 66, also kurz danach, Aufstand, großer Aufstand der Israeliten gegen die Römer. Dieser Aufstand führte zu einem schrecklichen Blutbad und einer fürchterlichen Niederlage der Israeliten gegen die Römer. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer den Tempel in Jerusalem. Auf dem Titusbogen in Rom, das ist ein Triumphbogen, wer Rom besucht, in der Nähe des Kolosseums, kann man den heute noch finden, ein stattliches Bauwerk. Und da findet sich unter anderem dieses Relief. Der Titusbogen erinnert an den römischen Kaiser Titus, der damals den Feldzug gegen die Israeliten und die Zerstörung des Tempels anführte. Und man sieht auf diesem Relief, wie Tempelgeräte weggeführt werden. Hier der stattliche siebenarmige Leuchter. Auch andere Tempelgeräte werden im Triumphzug davongetragen. Man sieht römische Legionäre in ihrer typischen Legionärsuniform und man sieht jüdische Gefangene, die hier gebunden weggeführt werden, einem traurigen Schicksal entgegen. Noch heute ein eindrucksvolles Dokument jener fürchterlichen Niederlage der Israeliten gegen die Römer. Im Jahr 132 nach Christus, also ungefähr 60 Jahre danach, gab es noch einmal einen Aufstand unter dem jüdischen Anführer Bar Kochba. Und dieser Aufstand endete schließlich mit einer völligen Katastrophe. Hunderttausende Juden starben, man kann sich die Zahl fast nicht vorstellen. Hunderttausende Juden wurden von den Römern einfach mit dem Tode bestraft, viele davon gekreuzigt und auf andere Weise schmachvoll umgebracht. Und alle Übriggebliebenen mussten restlos Israel verlassen. Sie wurden aus Israel, aus Jerusalem und aus allen Landstrichen dort vertrieben. Kein Jude durfte jahrhundertelang mehr die Stadt Jerusalem betreten. Und damit kein Jude auf die Idee kommen könnte, doch vielleicht noch mal wieder nach Jerusalem zurückzukehren, haben sie über den Stadttoren oder was davon übrig geblieben war, Schweinsköpfe angenagelt. Und wir alle wissen, für die Juden sind die Schweine unrein und ein abschreckendes Bild für jeden Juden. Kein Jude sollte jemals mehr diese Stadt betreten. Sämtliche Juden mussten Israel verlassen und wurden buchstäblich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Viele lebten schon vorher in anderen Gegenden. Das hatte zu tun mit der babylonischen Gefangenschaft in der Zeit danach. Aber jetzt alle Juden raus aus dieser Gegend, aus Israel. Und die Römer gaben der Region sogar einen neuen Namen. Er sollte nicht mehr Israel heißen, sondern sie gaben dir den neuen Namen Palästina. Nichts sollte mehr an Israel erinnern. Aber damit nicht genug. Im Mittelalter und bis in die Neuzeit gab es in vielen Ländern immer wieder schreckliche Judenverfolgungen, sogenannte Pogrome, bei denen zigtausende Juden oft grausam umgebracht wurden. In allen Landstrichen, in allen Ländern Europas gibt es Berichte über solche schrecklichen Vergehen an den Juden. Und es ist unglaublich, dass man zum Beispiel aus Spanien im 16. Jahrhundert alle Juden vertrieben hat, obwohl es eine große jüdische Bevölkerung in Spanien gab. Alle Juden raus aus Spanien. Später in Frankreich genau das Gleiche. Und auch in Deutschland gab es immer wieder solche Vertreibungen. Kein Jude war mehr sicher Und 1800 Jahre lang waren sie zerstreut unter alle Völker. Herumgestoßen, verachtet, marginalisiert, verfolgt, gemartert, getötet, wie kein anderes Volk auf dieser Erde. Das ist eines der schwärzesten und traurigsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Man kann es gar nicht anders sagen. Und die christlichen Kirchen waren daran nicht unschuldig. Es wäre ein eigenes Thema, den Anteil der christlichen Kirchen und der Christen, wie sie zumindest die sich Christen nannten, daran aufzuzeigen. Das alles führte schließlich zum systematischen Mord am jüdischen Volk in der Zeit des Nationalsozialismus. Über 6 Millionen Juden wurden in den Gaskammern und in den KZs grausam umgebracht. Wir können heute nur das jüdische Volk um Vergebung bitten für das, was so viele Menschen und auch so viele, die sich Christen nannten, diesem Volk angetan haben. Aber dann geschieht das Wunder. Israel wird wieder ein eigener Staat im eigenen Land, was niemand für möglich gehalten hätte. Und wo sich jahrhundertelang überhaupt nichts dergleichen abgezeichnet hat, durch die Schrecken des Holocaust kam es dazu, dass Israel wieder in das Land der Väter zurückkehren konnte. Jedenfalls viele davon. Gott erfüllte Verheißungen, die er vor 2500 Jahren schon durch die Propheten dem Volk gegeben hatte. Die Schrecken des Holocaust benutzt Gott, damit Israel zurückkehren darf in das Land der Väter. Und am 14. Mai 1948 wird feierlich der Staat Israel ausgerufen. Wir sehen hier unten das Bild, das ein Zeitdokument ist, wie der damalige erste Staatspräsident David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel verkündet. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt auf krummen Linien gerade, wie schon einst Augustin gesagt hat. Durch all die Schrecken und Wirrnisse der Jahrhunderte kommt Gott zu seinem Ziel und führt das Volk zurück in das Land der Väter. Aber wie können wir das Ganze theologisch einordnen? Wir sprachen ja schon davon, Israel hat den Messias nicht erkannt. Israel hat den Messias abgelehnt. Und auch heute glauben weniger als 1% der Juden in Israel, dass Jesus der Messias ist. Sie haben ihn abgelehnt. Wie also soll man das Ganze einordnen? Nur ganz wenige Juden glauben an ihn. Und der Apostel Paulus hat mit der Frage gerungen, was ist denn mit meinem Volk? Er war ja selber Jude. Was ist denn mit meinen Volksgenossen? Sind die verworfen? Sind die von Gott endgültig beiseite geräumt? In Römer 9-11 hat er sich ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt und er schreibt, ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Ein Teil ist verschlossen, ein Teil ist verhärtet. Sie erkennen nicht den Messias, den Gott zu ihnen gesandt hat. Aber dann kommt das Entscheidende. Dann sagt Paulus, und so und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Römer 11, Vers 25 und 26. Paulus zitiert hier die alttestamentlichen Stellen, die von der Wiederkunft Jesu reden. Dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie ihn erkennen als ihren Messias. Und dann wird Israel sich zum Herrn bekehren. Es gibt auch für Israel keinen Weg an Jesus vorbei. Manche glauben, dass es für Israel einen Sonderweg gäbe, sozusagen, die brauchen gar nicht den Messias. Nein, das stimmt nicht. Auch Israel wird sich zum Jesus als der Messias bekehren. Auch für Israel ist Jesus der Retter, den Gott gesandt hat. Aber sie werden ihn erkennen, dann, wenn er wiederkommt. Am Ende wird ganz Israel gerettet werden, so schreibt Paulus. Christen und Israel, wir gehören zusammen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es das eine Volk Gottes sein, aus Juden und aus allen Glaubenden. Christen und Israel, in Gottes Plan haben wir eine gemeinsame Zukunft. Doch wie stehen wir als Christen heute zu Israel? Das ist eine brennende Frage, die wir nicht übergehen wollen, auch wenn es schwer ist, dazu eine gute Antwort zu geben. Trotzdem wollen wir es versuchen. Betrachten wir zunächst einige Fakten. Wie ist die Situation heute in Israel? Samuel hat uns vorhin schon einige interessante Dinge hier vor Augen geführt. Ich kann daran anknüpfen. Israel hat heute also ungefähr 10 Millionen Einwohner. Von den 10 Millionen Einwohnern sind 8 Millionen Juden und 2 Millionen Araber, was viele vielleicht nicht wissen. 2 Millionen Araber, sie haben die gleichen bürgerlichen Rechte wie die Juden. Sie haben das Wahlrecht, sie haben die gleichen Rechte im gesellschaftlichen Leben. Das Einzige ist, sie müssen nicht zum Militär. Ob sie zum Militär dürfen, das weiß ich im Moment nicht genau. Ich bin manchmal gefragt worden, ich weiß es nicht mit Sicherheit. Es kann sein, dass es die Möglichkeit gibt, sich freiwillig zu melden, aber Militärdienst nicht. Aber sonst die vollen bürgerlichen Rechte. Und nach allem, was man weiß, ist das insgesamt ein auch ordentliches, vernünftiges Miteinander von Juden und Arabern im Staat Israel. 70% der Israelis sind nicht religiös. Das heißt, man kann sie vergleichen mit Menschen hier bei uns, die vielleicht ab und zu mal zur Kirche gehen oder auch überhaupt nicht gehen, die vielleicht sogar entschiedene Atheisten sind und ein nicht unerheblicher Teil der Israelis in Israel sind Atheisten. Sie glauben überhaupt nicht an Gott. Es gibt also viele Ähnlichkeiten mit der religiösen und kulturellen Situation hier bei uns in Europa. Gerade einmal 26.000 Menschen in Israel glauben an Jesus als den Messias, sind messianische Juden. Sie vermeiden das Wort Christen, weil das Wort Christen in den Augen und den Ohren der Juden in Israel einen schlechten Klang hat, nach all dem, was sie in ihrer Geschichte, gerade auch von Seiten der Christen, erleben mussten. Deshalb nennen sie sich lieber messianische Juden, also Juden, die an den Messias Jesus glauben. Sie sind Christen, genau wie wir. 20% sind orthodox. Sie halten sich also nicht nur im rein völkischen Sinne für Juden, sondern auch im religiösen Sinne halten die jüdischen Feste. Und 10% sind Ultraorthodoxe. Sie fordern eine strenge Auslegung der jüdischen Religion. Man erkennt sie im Straßenbild an ihrer besonderen Kleidung, an den Löckchen, die sie tragen und manchen anderen äußeren Merkmalen, Ultraorthodoxen. Ultraorthodoxe sagen, Israel gehört den Juden und die Araber haben hier nichts zu suchen. Sie wollen, dass die Araber im Westjordanland und im Gazastreifen das Land verlassen und dass das Land den jüdischen Siedlern übergeben wird. Die wollen auch, dass nach dem Gazakrieg der Gazastreifen wieder von Juden besiedelt wird und sie tun alles, was sie sozusagen können, um auch diesen Zustand vorzubereiten. Die Siedler sind größtenteils ultraorthodox und hinter ihnen stehen religiöse Parteien, die genauso radikal sind wie sie selber auch. Politisch ist die Situation etwa so, Der Ministerpräsident Netanyahu ist Vorsitzender einer gemäßigten konservativen Partei. Man könnte das annähernd vielleicht vergleichen mit CDU, CSU hier bei uns, obwohl Vergleiche zwischen den Ländern und zwischen den Parteien schwierig sind, weil es doch immer auch Unterschiede gibt. Aber so ungefähr. Aber Netanyahu hat eine Regierungskoalition gebildet mit ultraorthodoxen Parteien. Mehrere ultraorthodoxe Parteien gehören zu seiner Regierung. Und diese Parteien sind extrem nationalistisch, religiös und rechtsradikal. Sie sind klein, aber sie sind radikal und sie haben großen Einfluss, weil ohne sie eben nichts geht in diesem Land. Nach dem schrecklichen Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 hat Israel einen Krieg im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon angefangen. Hamas und Hisbollah sind extreme islamistische Gruppen. Sie wollen im Grunde keine politische Lösung, sondern sie wollen die Auslöschung Israels. Nicht mehr und nicht weniger. From the river to the sea lautet ein Kampfspruch der Hamas. Also vom Fluss bis zum Meer, der Fluss ist der Jordan, vom Jordan bis zum Meer, das ist der Streifen genau da, wo Israel liegt. Also vom Jordan bis zum Meer kein Israel, sondern Palästina. Das heißt, in ihren Augen gibt es kein Israel. Und sie benutzen Menschen als lebende Schutzschilde. Sie verstecken ihre militärischen Einrichtungen in Krankenhäusern, in Kindergärten, in allen möglichen sozialen Einrichtungen. Und sie nehmen ganz bewusst schreckliche Opfer unter der Zivilbevölkerung in Kauf, um ihre militärischen Aktivitäten voranzutreiben. Israel wiederum lässt sich davon nicht abhalten und bekämpft die Terroristen mit allen Mitteln, auch wenn dabei viele Zivilisten, Frauen und Kinder ums Leben kommen. Das alles führte zu einem großen Aufruhr in der ganzen Welt. Wir erinnern uns, wie das war nach dem Terroranschlag und nach dem Beginn des Krieges im Gazastreifen, wie auf der ganzen Welt es gewaltige Aufstände gab und Demonstrationen, die teils in Gewalt umschlugen. Und auch die deutsche Regierung steht unter Druck, wie sie sich zu dem allen verhalten soll. Wie sollen wir uns als Christen dazu stellen? Wie sollen wir uns als Christen gegenüber Israel verhalten, auch mit all dem, was dort so abgeht? Ein paar Gedanken, ein paar Ratschläge dazu. Einmal Antisemitismus erkennen. Antisemitismus heißt Feindschaft gegen Israel und gegen Juden. Obwohl Israel nur ein kleiner Flecken ist auf der Landkarte, ist es der Zankapfel der ganzen Welt. Ich bin auch fassungslos, wenn ich sehe, wie in Südamerika Studenten auf die Straße gehen und gegen Israel demonstrieren und wie das gewalttätig ist, oder in Südafrika oder egal in welchen entfernten Teilen der Welt. Niemand unternimmt etwas gegen den Krieg im Sudan oder im Kongo oder im Jemen oder was man alles an schrecklichen Orten dieser Welt nennen könnte. Aber gegen Israel ist die ganze Welt in Aufruhr. Das ist auch etwas Eigenartiges. Und man fragt sich, wie kommt das, diese Feindschaft gegen Israel und auch nicht zuletzt gegen die Juden? Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses Augsburg, hat einmal in einem Vortrag über das Thema gesprochen und er sagte, ich frage mich oft, was ist das, wie soll man das erklären? Und er sagte, ich habe viel darüber nachgedacht und ich bin zu der Überzeugung gekommen, es ist daran etwas Dämonisches. Es ist daran etwas Dämonisches, etwas zutiefst Widergöttliches, etwas, was irgendwie sich menschlich allein nicht mehr erklären lässt. Letztlich ist es eine Art von Feindschaft gegen Gott. Und ich kann mich seiner Deutung an dieser Stelle nur anschließen. Es ist daran etwas Dämonisches, etwas, was man einfach nicht mehr mit normalen Maßstäben verstehen und begreifen kann. Irgendwie steht Israel für diesen alten Glauben, den Glauben an den Gott, der sich gerade auch in diesem Volk offenbart hat. Wir sollten den Antisemitismus mit Mut und Entschlossenheit begegnen, wo immer er sich zeigt und wo immer wir die Möglichkeit haben, uns dagegen zu stellen. Ein zweites, die andere Seite verstehen. In den internationalen Medien wird oft mehr die Seite der Palästinenser gesehen. Das beobachten wir immer wieder. Übrigens bin ich der Meinung, dass die Medien in Deutschland da durchaus etwas objektiver sind, wenn man es mal so nennen will. Zumindest wird in Deutschland oft noch mehr die Seite Israels gesehen, weshalb Deutschland auch wiederum von vielen kritisiert wird. Wir seien zu Israel freundlich. Das mag manchen von uns anders erscheinen, aber ich bin der Meinung, dass es so ist, auch aufgrund unserer Geschichte, auch weil die Medien auch eine gewisse Verantwortung empfinden und zumindest zurückhaltend sind, wenn es um Verurteilung von Israel und seinem Verhalten geht. Also, man wirft Israel vor, sie seien rassistisch und kolonialistisch und es sei dasselbe wie das Apartheid-Regime in Südafrika. Und entsprechend sieht man die Palästinenser als Opfer eines Kolonialregimes, eben des Kolonialregimes Israel. Man fragt sich wirklich, was ist das für ein Verständnis? Man fasst es eigentlich nicht. Man muss zweimal, dreimal darüber nachdenken, um überhaupt zu verstehen, wie man auf solche Dinge kommen kann. Eigentlich eine, wie ich finde, absurd und komplett einseitige Sicht. Aber wir sollten versuchen, auch die andere Seite zu sehen. Und vielleicht heißt es für uns auch ein Stück weit, auch mal die Seite der Palästinenser zu sehen. Wir sehen ja als Christen in der Regel doch eher die Seite Israels und haben viel Verständnis und Sympathie, ich auch. Aber wir sollten auch die andere Seite sehen. Und ich denke daran, dass viele Araber, die im Westjordanland leben, gerade auch jetzt von Seiten der jüdischen Siedler dort viel Feindschaft erleben. Da wird mit Steinen geworfen und da wird gesagt, ihr gehört nicht hierher, haut ab von hier, das ist unser Land, das gehört Israel. Und wenn die Araber, wenn die Geduld verlieren und schlagen zurück, werfen zurück oder schießen vielleicht sogar, dann kommt die Armee und macht manchmal regelrecht kurzen Prozess, werden die Häuser zerstört. Also da geschehen auch schlimme Dinge, die sollten wir nicht einfach ignorieren und wir können sie nicht einfach übersehen. Ja, es gibt ganz, ganz viel schlimme Dinge auf beiden Seiten. Nein, vieles, was Israel in diesem Krieg macht, können wir nicht gutheißen. Krieg ist schrecklich, aber vergessen wir eines dabei nicht. Israel kämpft um sein Überleben. Wenn Israel einen Krieg verliert, gibt es das Land Israel nicht mehr. Dann verschwindet es von der Landkarte. So wie im arabischen Raum nur Landkarten unterwegs sind, auf denen gibt es Israel einfach nicht. Da gibt es kein Israel. Nach dem Verständnis vieler Araber ist Israel einfach ein Fehler der Geschichte. Wenn Israel diesen Krieg nicht gewinnt, wird Israel von der Landkarte verschwinden. Auf einer Israelreise 2015 haben wir einen interessanten Vortrag gehört, der mir auch ein Stückchen ein Licht aufgesteckt hat. Wir waren in einem Kibbuz, in dem Holocaust-Opfer im Alter von Christen aus Deutschland betreut werden, gepflegt werden, wo Christen versuchen, auch ihre Liebe und Sympathie mit dem Volk Israel auszudrücken. Und der Leiter, ein Deutscher, er hielt einen Vortrag für unsere Reisegruppe. Und in diesem Vortrag sagte er Folgendes. Er sagte, aus den Erfahrungen der Nazi-Herrschaft in des Zweiten Weltkrieges hat Deutschland eine Lehre gezogen. Und diese Lehre heißt, nie wieder Krieg. Und jeder von uns hat gesagt, ja, das stimmt, da hat er recht, nie wieder Krieg. Und er sagte, und Israel hat eine etwas andere Lehre gezogen aus dieser Zeit. Und die Lehre, die Israel gezogen hat, lautet, nie wieder Opfer sein, nie wieder schwach sein, nie wieder erleben müssen, dass wir wehrlos zur Schlachtbank geführt werden. Und genauso verhält sich Israel. Dafür kämpfen sie mit allen Mitteln. Verlieren ist keine Option. Um jeden Preis, um jeden Preis. Man kann und man darf Israel kritisieren und man muss es wohl auch für manche Dinge kritisieren. Aber wir sollten immer versuchen, auch Israel zu verstehen und wir müssen immer beide Seiten sehen und versuchen zu verstehen. Ein nächstes, auf Gottes Eingreifen hoffen. Menschlich und rein politisch betrachtet gibt es keine Lösung für das Problem Israel und Palästina, Juden und Araber, Palästinenser. Kein politischer Führer auf der Welt weiß, wie das Problem gelöst werden soll. Trump hat vor einigen Wochen vorgeschlagen, dass man alle Palästinenser aus dem Gazastreifen entfernt, sozusagen, sie verfrachtet und umsiedelt in Ägypten, in Jordanien und anderen Ländern. Und wir wissen, welche eine Empörung das ausgelöst hat. Es ist schon eine verrückte Idee, sowas überhaupt ins Gespräch zu bringen. Wie will man, ich weiß nicht, 1-2 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen gegen ihren Willen einfach mal umsiedeln? Wie soll das gehen? Die haben 2 Jahre lang Krieg geführt gegen Israel und Israel konnte sie nicht restlos besiegen. Und jetzt sollen die einfach mal so freiwillig das Land verlassen. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Kein arabisches Land möchte diese Menschen aufnehmen. Warum nicht? Weil sie Angst haben vor dem Terrorismus, den sie mit importieren würden. In Ägypten gab es den früheren Präsidenten Anwar el-Sadat, der hat Frieden geschlossen mit Israel, damals in den 1980er Jahren. Er wurde von den Muslimbrüdern in Ägypten bei einem Attentat umgebracht. Und die Hamas ist ein Kind der Muslimbruderschaft. Sie ist hervorgegangen aus der Muslimbruderschaft. Das ist also eine unmittelbare geistige Verwandtschaft. Ägypten wird nie diese Menschen aus dem Gazastreifen in sein eigenes Land umsiedeln, weil man einfach mit Sicherheit davon ausgehen müsste, dass man damit auch eine Menge Hamas-Kämpfer sich in das eigene Land holt, die auch in Ägypten das Gleiche machen würden, würden gegen eine gemäßigte Regierung kämpfen. Es wird also ganz sicherlich nicht dazu kommen, da kann man ziemlich sicher sein, auch wenn das auf den ersten Blick manchen vielleicht eine sympathische Lösung wäre. Und auch die Zwei-Staaten-Lösung ist kaum vorstellbar. Sie wird zwar immer wieder propagiert, gerne von den westlichen Politikern, als Ausdruck ihrer, ich sag mal, ihrer Hilflosigkeit, weil man einfach auch nicht weiß, was man denn sonst noch vorschlagen könnte. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Führer der Hamas oder einer anderen radikalen Organisation auf arabischer Seite die Zwei-Staaten-Lösung fordert. Nein, man will nicht eine Zwei-Staaten-Lösung, man will die Vernichtung Israels. Also auch die Palästinenser wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Sie haben sie sogar 3-mal abgelehnt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte. Hamas und Hisbollah und auch Iran wollen die Vernichtung Israels. In Teheran gibt es den Palästinaplatz und auf dem Palästinaplatz in Teheran steht eine große elektronische Uhr und diese Uhr läuft rückwärts. Und sie läuft rückwärts auf ein Datum in dem Jahr, ich glaube 2041 oder 43, ich weiß das nicht genau, in den 2040er Jahren, läuft sie rückwärts. Und dieses Datum, auf das hin sie rückwärts läuft, ist das Datum der erwarteten Vernichtung Israels. Bezieht sich auf irgendwelche prophetischen Vorhersagen im Islam. Jedenfalls ist man auch in Teheran überzeugt, eines Tages wird Israel nicht mehr existieren. Und wir wissen, sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um genau das zu fördern und herbeizuführen. Nein, eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht das, was die allermeisten Palästinenser wollen. Und so bleibt das Problem ungelöst. Und nur einer kann das Problem lösen. Unsere Hoffnung hat einen Namen und sie trägt den Namen Jesus. Jesus heißt ja auf Deutsch übersetzt Jeshua, Gott rettet. Er rettet. Er, Jesus, der Messias. Wenn er wiederkommen wird, dann wird er Frieden schaffen. In Zacharja 9 lesen wir: Du, Tochter Zion, freu dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Er, der wiederkommende Herr, er ist unsere Hoffnung und daran glauben wir. Bei seinem ersten Kommen vor 2000 Jahren hat er die Schuldfrage gelöst. Wenn er wiederkommen wird, wird er auch die Machtfrage lösen. Und er wird Frieden schaffen auf dieser Erde. Deshalb können wir nur beten: O Herr, wirke du, sende den Messias, sende Jesus, den Herrn, den Retter, der allein die Probleme lösen kann. Herr, komme bald. Trotzdem sollten wir uns hier und jetzt für Frieden und Versöhnung zwischen Israel und Palästinensern und Arabern einsetzen, wo immer wir können. Wir sollten offen sein für jede Lösung. Ich sage nicht, dass ich mit diesem Wort aus Zacharja allein die Lösung benenne. Die letzte Lösung wird es sicherlich sein, wenn es vorher noch eine politische gibt, wohlan. Aber kein politischer Führer weiß, wie sie aussehen soll. Und noch ein letztes: Für Israel und für alle beten. Israel ist immer noch Gottes Volk. Das glauben wir, weil die Bibel es klar bezeugt. Auch wenn viele in Israel nicht an Gott glauben, auch wenn die israelische Regierung viele Dinge tut, die wir nicht gutheißen können. Israel ist trotz aller Fehler und trotz aller Zweifel immer noch Gottes Volk. Es ist immer noch das Volk, das Gott sich erwählt hat und dem Gott seine Treue versprochen hat. Es gibt nur dieses eine Land Israel und das eine Volk Israel. Ein anderes haben wir nicht und ein anderes gibt es nicht. Und wir glauben, dass Gott auch heute noch auf krummen Linien gerade schreibt. Deshalb sollten wir beten für Israel, für jüdische Menschen überall auf der Welt. Und es ist schrecklich, dass Juden in Israel, Juden in Deutschland sich heute nicht einmal trauen, ihr typisches Käppi zu tragen oder sich sonst offen zu ihrer Identität als Juden zu bekennen. Das ist eine Schande und es ist einfach schrecklich, dass das heute wieder in Deutschland so ist. Wir sollten beten für jüdische Menschen. Wir sollten beten für die Regierung in Israel und auch dafür, dass die radikalen Kräfte auf beiden Seiten nicht die Oberhand gewinnen. Und wir beten um Weisheit für alle Regierenden und für Frieden überall auf dieser Welt. Zum Schluss noch einmal: Christen und Israel, wir gehören zusammen. Gemeinsam warten wir auf das Kommen des Messias. Er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten, das glauben wir. Er kommt, um sein Werk zu vollenden. Und das ist unsere Hoffnung. Amen.